Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Bei der Fußballweltmeisterschaft in Frankreich hat die deutsche Elf das Achtelfinale erreicht. In ihrem letzten Vorrundenspiel bezwang sie in Montpellier die Auswahl des Iran mit 2:0. In Montpellier blieb es nach dem WM-Spiel Deutschland-Iran ruhig. Nach Angaben der Behörden wurden keine Zwischenfälle bekannt.
Jahre Berliner Luftbrücke, die größte Hilfsaktion für eine Millionenstadt in der Geschichte. Über sie und die Feierlichkeiten in der Hauptstadt haben wir bereits mehrmals berichtet. Heute nun aber schreiben wir den eigentlichen Tag, den Beginn der Luftbrücke am 26. Juni 1948. Im Podium blickt Karl-Heinz Gehm nun 50 Jahre zurück.
Insulaner verliert die Ruhe nicht.
Now and forever, Berlin bleibt doch Berlin. Berlin is still Berlin.
Hier in Berlin, Herr Präsident, haben Deutsche und Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal ein Gefühl der Zusammengehörigkeit erlebt.
50 years ago, it began with the heroic airlift of 1948.
Erinnerungen an die Zeit der Luftbrücke, die heute vor 50 Jahren begann und die Westsektoren Berlins aus sowjetischem Würgegriff befreite. Juni 48. Die Westalliierten mühen sich in Verhandlungen mit der Sowjetunion um eine Währungsreform für Deutschland und der Schwarzmarkt in Berlin ist Seismograph.
Na, ist doch heute nicht los. Ist doch klar, alles ich stehe, das alles.
Was kostet es denn so?
Warte, na, der wird da jetzt was, zumindest so 500 heute.
Na, gibt's denn überhaupt noch was?
Ach, ja, kaum gibt's noch was. Der Bohnenkaffee ist sehr teuer, die amerikanischen Büchsen kosten so ungefähr um 800 Mark rum. Jetzt steige ich stündlich wie ein Luftballon. Das ist unmöglich.
Die Berliner warten auf die neue Währung. Die kommt am 20. Juni im Westen, nicht aber in Berlin. Dort jagen sich die Hiobsbotschaften.
Berlin, den 23. Juni 1948, 6 Uhr morgens. Befehl des obersten Chefs der sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland Nr. 111. Unter Berücksichtigung der Vorschläge der Deutschen Wirtschaftskommission und der Wünsche der demokratischen Öffentlichkeit befehle ich, ab 24. Juni 1948 neue Geldscheine einzuführen.
13.08 Uhr. Die drei westlichen Besatzungsmächte haben soeben folgenden Befehl erlassen. Die sowjetischen Befehle widersprechen dem Vier-Mächte-Abkommen über die Vier-Mächte-Verwaltung von Groß-Berlin. In den französischen, britischen und amerikanischen Sektoren von Groß-Berlin sind diese Befehle null und nichtig.
16 Uhr.
Die Stadtparlamentssitzung im neuen Stadthaus im sowjetischen Sektor wird von Kommunisten gestürmt.
Als an diesem 23. Juni die Pläne zur Währungsreform auch in den drei Westsektoren verkündet werden, gehen dort die Lichter aus. Kurz vor Mitternacht kappt die sowjetische Militärverwaltung die Stromzufuhr. Stunden später werden sämtliche Verbindungswege nach Berlin gesperrt. Die Blockade beginnt.
Seit heute Morgen sind die Zufuhren aus dem Westen nach Berlin völlig abgeschlossen worden. Das hat nichts mehr mit Politik zu tun. Das ist Erpressung.
In den Schlagzeilen spiegelt sich die dramatische Lage der Stadt.
Die Russen stoppen jeden Transport nach Berlin. Die Lebensmittel für die Westsektoren reichen circa 14 Tage.
In 6 bis 10 Tagen sind die Kohlenvorräte in den Westsektoren erschöpft.
Am Nachmittag des 24. Juni werden die Berliner eingestimmt auf das, was ihnen bevorsteht. Ernst Reuter, von den Sowjets an der Ausübung seines Amtes als Oberbürgermeister gehindert, spricht vor 80.000.
Wann fragt sich die Welt, was wird kommen? Prag, Finnland, wer kommt dann dran? Berlin wird nicht dran kommen. An unserem eisernen Willen wird sich die Flut brechen.
Die Westalliierten aber sind zunächst skeptisch. Werden die Berliner diese Entbehrungen aushalten können, fragt der amerikanische Militärgouverneur Lucius Clay. Reuter antwortet, kümmern Sie sich um Ihre Luftbrücke, ich kümmere mich um meine Berliner. Und Clay kümmert sich um seine Luftbrücke. Er kabelt nach Washington, wenn wir beabsichtigen, Europa gegen den Kommunismus zu halten, dürfen wir uns nicht von der Stelle rühren. Präsident Truman entscheidet, wir sind in Berlin und da bleiben wir, Punktum. Die Antwort auf die Blockade heißt Luftbrücke. Amerikaner und Briten, unterstützt von den Franzosen, ordern alle verfügbaren Transportflugzeuge nach Deutschland und starten von westdeutschen Flughäfen aus die Luftbrücke nach Berlin. Mit Flugzeugen, die gerade einmal 10 Tonnen Fracht transportieren können, gilt es, gut 2 Millionen Westberliner mit Lebensmitteln und Brennstoff zu versorgen. Der Lärm der Flugzeugmotore wird zur Melodie für den Überlebenswillen einer Millionenstadt.
Versorgung in den Westsektoren gesichert. Volle Versorgung auf dem Luftwege. Britische Militärregierung entsendet 100 Flugzeuge mit Lebensmitteln nach Berlin. Französische Militärregierung plant Einsatz von Flugzeugen. Alle 8 Minuten landet eine Maschine auf dem Flugfeld in Berlin-Tempelhof.
Vor wenigen Minuten um 14.17 Uhr ist der erste Skymaster hier angekommen und hat Kohle herübergebracht.
Und Berlin richtet sich ein zu einem Leben unter den Bedingungen der Luftbrücke.
Es wird sich so auswirken, dass über 24 Stunden den Haushalten nur für 4 Stunden Strom gegeben werden kann.
Herbert Reibrich, Blockade-Berliner aus der Einflugschneise am Flughafen Tempelhof, erinnert sich an eine Besonderheit dieser Stromsperre.
Das führte dazu, dass zum Beispiel die Kinder nachts um 10 geweckt wurden, um Schularbeiten zu machen, weil dann gerade Strom war.
Stadtrat für Ernährung im damaligen Magistrat ist Paul Füllsack, im Volksmund Zickenpaule genannt, weil er den Berlinern empfiehlt, sich doch eine Ziege zu halten. Füllsack, die Blockade ist keine 14 Tage alt, gibt sich trotz bescheidener Lage optimistisch.
Es wird durch die britische und durch die amerikanische Luftflotte alle Lebensmittel herangebracht, die wir kartenmäßig zu bekommen haben.
Ja, das ist ja großartig, obwohl ich mir denken kann, dass gewisse Verschiebungen innerhalb der einzelnen Lebensmittelgruppen ja wohl doch vorkommen. Also zum Beispiel wird man keine Kühe und keine Schweine und keine Ochsen im Flugzeug befördern können.
Das ist selbstverständlich, aber das ist noch gar nicht vollkommen ausgeschlossen, dass wir nicht trotzdem dazu übergehen können, Ballenfleisch oder tiefgefrorenes Fleisch auch mit Flugzeugen zu befördern.
Ja, und wie steht es nun mit Wurst?
Auch die Hereinnahme von Wurst durch Flugzeuge ist meiner Auffassung nach nicht unüberwindlich.
Und Herr Stadtrat, wie ist es mit den Kartoffeln?
Ja, Kartoffeln, das ist nun ein Problem.
Ja.
Bei Kartoffeln müssen wir immer davon ausgehen, dass Kartoffeln einen außerordentlich starken Wassergehalt hat. Also wir würden in dem Flugzeug nur Wasser transportieren. Wir müssen daher versuchen, zunächst einmal auszukommen mit Trockenkartoffeln. Und diese Trockenkartoffeln sind, soweit ich das weiß und mir auch versichert worden ist, ausgezeichnete Ware aus Amerika.
Auf den Tisch von Otto Normalverbraucher gelangt zu diesen Zeiten ganz Außergewöhnliches.
Ich will zum Beispiel mal sagen, wie meine Frau ein schönes Mittagessen bereitete. Da hatte sie 3 Tüten dazu stehen, eine Tüte mit Trockenkartoffeln, eine Tüte mit Trockengemüse und eine Tüte mit Fleischextrakt. Das tat sie in einen Topf, gab Wasser rauf und kochte das Ganze auf. Es schmeckte dann zwar nicht gut, aber es war nahrhaft und wie die Alliierten behauptet haben, genauso kalorienreich wie eine ganz normale Mahlzeit.
Der Blockade-Berliner, der Insulaner, ein Menschenschlag sui generis, der sich aus dem Würgegriff der Blockade befreien kann. Unter dem Schutz der Westalliierten und eins mit dem Vorzeige-Berliner jener Zeit.
Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika!
Sprach unsere Gefühle, England, unsere Gedanken aus. Das war einfach alles ein Jubel, ein Zusammenhalt. Wir waren nicht eine Menge von Menschen, wir waren eine Einheit.
Der Beginn der Luftbrücke vor 50 Jahren oder Berlin unter Trockenkartoffeln und Bürgermeister Ernst Reuter. Ein historischer Rückblick von Karl-Heinz Gehm.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Am Mikrofon Barbara Weber.
Thank you.
Ist der größte Binnensee Deutschlands, 117 Quadratkilometer groß. Ein riesiges Gebiet am Ostufer war jahrzehntelang gesperrt. Staatsjagd, Schießplatz und Manövergelände. 1990 wurde das Terrain zwischen Waren, Neustrelitz und Feldberg zum Müritz-Nationalpark erklärt. Nicht nur der Nationalpark, die ganze Region ist ein Paradies für Radler und Wasserwanderer. Die Radwanderstrecken sind nun komplett rund um die Müritz ausgewiesen und entsprechende Wanderkarten zu haben. Der Eilige schafft es in 3 Tagen bequem, die Müritz per Rad zu umrunden. Sofern sie denn scheint, lassen die Tagesetappen von 30 bis 40 Kilometern sogar Zeit für Mittagsschlaf in der Sonne. Das versichert jedenfalls Eva Fierzlaff, die sich für uns abgestrampelt hat.
Der Müritz-Nationalpark ist ein Ausschnitt der Mecklenburger Seenplatte. Viele, viele Seen inmitten von Wäldern voller Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren und weitgehend für Autos gesperrt. Mit dem Fahrrad haben wir da keine Probleme, mal von einigen sandigen Waldwegen abgesehen. Ansonsten fährt sich's gut auf den Wanderwegen, Betonpfaden und den wenigen fast autofreien Asphaltstraßen. Berühmt ist der Nationalpark vor allem durch woanders längst verschwundene Tiere.
War sehr, sehr auffällig. Für viele Gäste und ein geradezu magischer Anziehungspunkt sind die Fischadler, die hier weithin sichtbar auf den Leitungsmasten brüten. Ansonsten ist es sehr wahrscheinlich, dass man mal Seeadler sieht, zu bestimmten Jahreszeiten, ganz besonders zum Beispiel im Februar und im März. Dann ist besonders empfehlenswert im Herbst der Kranichzug während der Hirschbrunft, die an sich natürlich auch ein tolles Naturerlebnis ist. Ansonsten eine weitgehend ruhige, naturbelassene Landschaft, die für manchen Großstädter und sonst stressgeplagten Menschen also die Erholung ist, die man heutzutage sucht.
Der Nationalparkchef Ulrich Messner. Sein Dreihäuserdorf Speck ist eines der wenigen, wo noch ein Auto hin darf. Es gibt zwar auch Wanderrouten, die man zu Fuß bewältigen kann, doch mit dem Fahrrad kommen wir weiter und erleben die unterschiedlichen Landschaften. Moore, Seen, Bäche, tiefe Wälder, ein Werk der Eiszeit.
Ja, die Moore sind ja, alt gewordene Seen, verlandete Seen. Und wo es viele Seen gibt, gibt es auch viele Moore. Und auf den, die trockeneren Partien sind mit Wäldern bedeckt. Früher waren die in landwirtschaftlicher Nutzung gewesen. Unsere Vorfahren haben, weil diese Böden schön leicht waren, diese Sandböden, da konnte man Holzflug einfach leichter durchziehen, die landwirtschaftlich genutzt. Heute sind diese Wälder schon lange nicht mehr landwirtschaftlich zu nutzen, weil die Böden zu arm sind. Und man hat sie dann aufgeforstet und daher sind die Sanderflächen der vorigen Eiszeit eben tiefe Wälder.
In Waren an der Nordspitze der Müritz gehen wir ins Müritz-Museum. Kein übliches Heimatmuseum, sondern eine attraktive naturhistorische Schau. Hier kann der Besucher die Entwicklung der Region nach der Eiszeit nachvollziehen.
Nun, erste Trockenlegungen fanden schon sehr früh statt. Das ist überall so gewesen. Wenn man versuchte, Sumpfgebiete irgendwie nutzbar zu machen, dann legte man Entwässerungsgräben an, um die Wiesenflächen trockener zu legen. Und wir haben Zeugnisse aus den vorigen Jahrhunderten zusammengetragen, die das belegen, dass zum Beispiel in den großen Flusstalmooren erste Entwässerungen um diese Zeit bereits begannen und sich eine Entwicklung anschloss, die bis zum heutigen Zeitpunkt dahin führten, dass viele ursprüngliche Naturrefugien verschwunden sind durch intensive Trockenlegung, intensive Bewirtschaftung dieser Gebiete.
Die wissenschaftliche Leiterin Renate Seemann. Der große Garten des Müritz-Museums ist eine Oase mitten in der Stadt. Ganz anders angelegt als Parks normalerweise.
Wir versuchen also kleine Lebensräume zu schaffen, die auch wildlebende Tiere dazu animieren, hier in unser Gelände zu kommen. Wir haben also sehr viele Singvogelarten, die hier bei uns regelmäßig brüten. Auf dem Herrensee haben wir eine künstliche Insel geschaffen. Da haben wir schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten möchte ich fast sagen, eine große Lachmöwenkolonie.
Die brüten tatsächlich zwischen Häusern und Hochstraße. Außerdem nimmt das Museum verletzte Vögel auf.
Es sind Straßenverkehrsopfer in erster Linie. Es sind aber auch Tiere, Jungtiere, die aus dem Nest gefallen sind. Wir bekommen jedes Jahr zahlreiche Störche, Schwalben, Mauersegler zum Beispiel, aber auch Eulen und Greifvögel wie Mäusebussarde, Milane. Und im vergangenen Jahr hatten wir auch zwei Seeadler in Pflege. Und wir versuchen, diese Tiere gesund zu pflegen und wieder auszuwildern. Das ist uns bei den beiden Seeadlern gelungen.
Tiere mit einem bleibenden Schaden sind Dauergäste im Garten. Am Rande des Nationalparks liegt Ankershagen. In der Nähe hat die Havel ihr Quellgebiet. Im Museum lassen wir uns den Schlüssel für die Dorfkirche geben gegenüber. Einer der ältesten Feldsteinkirchen in Mecklenburg mit Fresken noch aus der Bauzeit um 1200. Sogar ein Teufel ist in eine Ecke gemalt. Auf einer kleinen Insel im Torgeloer See brüten Kormorane. Die einzige Kolonie im Müritz-Gebiet. Nach dem Ersten Weltkrieg war der Kormoran in Deutschland fast ausgestorben. Als dann in den 50er Jahren wieder Vögel aus Dänemark hierher zogen, war die Freude groß. Doch dann wurde der Kormoran schnell zum Problemvogel. Die Fischer beklagten arge Fischverluste. Und zum Ende der DDR wurde der Kormoran sogar geschossen. Damals brüteten hier 800 Paare. Allein auf einer alten Eiche hatten sie 200 Nester. Im vergangenen Sommer hat der Ornithologe Hans-Jürgen Jessel nur noch 40 Brutpaare gezählt. Ein Kormoran frisst am Tag etwa 350 Gramm Fisch. Das hatte sich für die große Kolonie in einer Saison schon auf Tonnen summiert. In Jagdtrupps von 100-150 Vögeln ist der Kormoran über die Seen hergefallen und hat eine richtige Gruppenstrategie entwickelt.
Dass sie kleinere Buchten absperren, um dort die Fische zusammenzutreiben, um sie dort praktisch kollektivmäßig zu jagen, weil dann für sie die Chancen größer sind. Sie können natürlich auch alleine jagen, sie jagen auch alleine. Aber dieses Kollektivjagen des Kormorans ist überall beobachtet und ist ganz typisch für ihn.
Die Fischer fordern immer noch, den Kormoran zum jagdbaren Wild zu erklären, um ihn abzuschießen. Noch können wir den schwarzen Räuber gut beobachten auf seiner Insel im Torgeloer See.
So,
Wenn von Urlaubsspaß und Ferien in Ungarn die Rede ist, denken viele in erster Linie an den Plattensee. Übrigens das größte mitteleuropäische Binnengewässer. Aber in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich ein See, der ebenfalls große Aufmerksamkeit verdient. Europas einziger, der ausschließlich mit Thermalwasser gespeist wird. Thomas Wagner verrät Ihnen mehr.
Thermalquellen gibt es ja in Europa eine ganze Menge, doch hier in Hewitz wird gleich ein ganzer 4,6 Hektar großer See mit Thermalwasser gespeist. Und zwar derart intensiv, dass sich die Wassermenge alle 48 Stunden ersetzt.
Aber diesmal ist es brutal warm.
Circa so 29,3 Grad Celsius.
Herrlich warm, richtig angenehm, aber es empfiehlt sich absolut gegen den Wind zu schwimmen. Es stinkt nämlich nach Schwefel.
Ich finde es sehr schön, man kann auch ein Stück einfach geradeaus schwimmen, ohne dass einem jetzt einer permanent irgendwie entgegenkommt.
Pittoresk auch die Umgebung. Da stehen noch zum Teil auf Stelzen hölzerne Badehäuschen im Wasser, die man ansonsten nur von alten Postkarten aus der Jahrhundertwende herkennt.
Was mir gut gefällt, ist die Umgebung hier. Ich finde es sehr schön, den See auch landschaftlich und diese alten Holzbauten hier, das ist so ein bisschen old-fashioned wie so Gründerzeit-Jahrhundertwenden-Gefühl. Und ich finde, es hat fast was Unwirkliches, aber es ist sehr gemütlich.
Also nach der Richtlinie sollte man eine halbe Stunde drin bleiben, aber ich würde sagen, das sollte man von der eigenen Form abhängig machen. Also ich habe jetzt genug. 20 Minuten etwa.
Die meisten Gäste, die nach Hewitz reisen, kommen übrigens aus Deutschland und aus Österreich und das bringt ganz schön Tumult in das kleine Badeörtchen. Das nämlich zählt gerade mal 10.000 Einwohner. In sommerlichen Hauptreisezeiten kommen aber auf einen Einwohner schon mal bis zu 7 Touristen. Kein Wunder, hat sich doch die Qualität des Badewassers in den letzten Jahrzehnten überall herumgesprochen.
Das war's für heute von den Reisenotizen. Über heitere Tage auf Gripsholm berichten wir unter anderem am kommenden Sonntag. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und den Informationen am Mittag, mit einem Bericht aus Irland und einem Korrespondentengespräch zu den Oberhauswahlen in Japan. Ich wünsche Ihnen trotz des schlechten Wetters noch einen schönen Sonntagnachmittag und für heute verabschiedet sich Barbara Weber.
Die Nachrichten. Das Wetter. Im äußersten Nordosten und Südwesten sonnige Abschnitte, sonst stark bewölkt und Regen. Höchstwerte 17 bis 27 Grad.
Anschließend Informationen aus Japan. Dort haben die Wahllokale geschlossen. Die Stimmen für die Kandidaten des Oberhauses werden ausgezählt. Seit etwa 10 Minuten werden in Japan die Stimmen ausgezählt. Rund 99 Millionen Menschen hatten die Wahl. Die Hälfte der Mitglieder des Oberhauses waren zu bestimmen.
Wir beginnen mit der Politik.
Die Bahn hat nicht nur ein ICE-Problem. Sie hat ein Transrapid-Problem, ein Fahrgastaufkommen-Problem, ein Finanzierungsproblem, ein PR-Problem etc. etc. Bahnchef Ludewig ist in der Tat nicht zu beneiden. Wo doch im Grunde die Lösung des Problems so einfach wäre. Die Schiene gilt nämlich schon immer als idealer Verkehrsträger. Kein anderes Transportmittel kann so viele Menschen unter Lasten vergleichsweise günstig und umweltfreundlich befördern. Die Geschichte der Bahn AG, und sie ist immerhin erst 4 Jahre alt, denn damals schlossen sich die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn zusammen. Die Geschichte ist eine Geschichte der Unfähigkeit. Die Prestigeobjekte der Schiene wie Transrapid und ICE-Trassen haben im Kern nur eines zum Ziel, der Fahrgast soll immer schneller von A nach B gelangen. Dabei handelt es sich, durchforstet man die übrigen Streckenpläne und ICE-Knotenpunkte, oftmals nur um wenige Minuten, die in aller Regel den Kosten-Nutzen-Aufwand nicht standhalten. Diese Prestigeobjekte will in erster Linie der Bund, der seit der Privatisierung der Bahn keine Zeit mehr auf das Gesamtnetz verschwendet, das in der Tat reparaturbedürftig ist. Der Bund kann sich aus dieser Finanzierung ja nun raushalten. Zurzeit verkauft die Bahn rund 80% der Fahrkarten im Nahverkehr bis zu 50 Kilometer Entfernung. Unternehmerisches Ziel Nummer 1 müsste also sein, diesen durchaus rentablen Bahnzweig zu modernisieren und die Fahrzeiten auf Kurzstrecken zu verkürzen und nicht auf den Fernverbindungen. Das Institut für Verkehrswesen der Uni Hannover belegt dies mit einem interessanten Zahlenbeispiel. Eine 100 Kilometer lange Strecke von Tempo 100 auf 150 zu beschleunigen, bringt einen Zeitgewinn von 20 Minuten. Die ungleich teurere Beschleunigung derselben Strecke von 200 auf 250 Stundenkilometer verkürzt die Reisezeit nur um 6 Minuten. Ziel Nummer 2 müsste es sein, langsame Züge auf eigenen Gleisen fahren zu lassen. Der Verkehr müsste, wie die Experten es nennen, entmischt werden. Auf eigenen Gleisen kämen dann auch langsamere Züge schneller voran und Großkunden wie beispielsweise die Post würden ihre Transporte wieder auf die Schiene statt auf die Straße schicken. Das ICE-Unglück hat, so belegen Zahlen, der Bahn bisher schon 50 Millionen Einnahmeverluste gebracht. Hektisch wurden in Frankfurt an der Konzernspitze Überlegungen zur Fahrplankürzung angestellt, die vor allem die neuen Länder treffen. Man kann, und das dürfte auch Herrn Ludewig klar sein, keine Fernverbindungen streichen, ohne den Nahverkehr zu treffen. Das Herzstück der Bahn AG. Klassische Unternehmen trennen sich selbstverständlicherweise von unrentablen Geschäftszweigen, die sie in aller Regel selbst aufgebaut haben, weil andere es besser oder billiger machen. Die Bahn allerdings vermarktet ein Produkt, das auf Schienen fährt, die aus Bundesmitteln finanziert wurden. Fällt die Verbindung von A nach B weg, gibt es auf der Schiene keine Ersatzverbindung. Privatbahnen sind leider noch ein Modell der Zukunft.
Es sei aktuell, das war die Politik, weiter geht's mit der Wirtschaft. Bayern 2 Radio, es ist 21.30 Uhr. Das Abendjournal.
Viel Baulärm erwartet Sie im heutigen Abendjournal, denn es geht um Wohnungsbau und Bausanierung in Ostdeutschland. Zu diesem Schwerpunktthema begrüßt Sie Birgitta Berger. Nicht die viel beschworenen blühenden Landschaften sind zum Markenzeichen des Ostens geworden, sondern Bagger und Baukräne. Sie dominieren das Bild am Potsdamer Platz in Berlin und in ganz Neufünfland von Rügen bis Zwickau. Von Mecklenburg-Vorpommern bis nach Sachsen führt heute auch unser Schwerpunkt im Abendjournal. Mit einem Blick auf die wirtschaftliche Situation der Baubranche, auf die finanziellen und technischen Probleme bei der Sanierung von Alt- und Plattenbauten und mit Eindrücken vom Leben in der Platte, fast 10 Jahre nach der Wende. In den ersten Jahren der Einheit war der Bau im Osten der Wirtschaftszweig mit den größten Zuwachsraten, was sowohl am Bedarf als auch an der Förderpolitik lag. Doch inzwischen ist diese Branche längst nicht mehr der Konjunkturmotor, als der sie zunächst galt. Aus Schwerin schildert Markus Schult die Lage im Norden.
In der Innenstadt von Schwerin herrscht ein reges Treiben. Passanten auf der Haupteinkaufsstraße bahnen sich ihren Weg über holpriges Pflaster, durch Gassen von Bauwagen hindurch vorbei an etlichen eingerüsteten Häuserfassaden. Und der Lärm von Baggern und Bohrmaschinen, der Staub von Zementmischern und Steinschleifern, all das vermittelt den Eindruck, es geht voran. So sieht er aus, der Aufschwung Ost. Denn neben unzähligen Altbausanierungen prägen die Baustellen von 2 großen Einkaufszentren das Bild der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. 2 weitere Shoppingmeilen haben gerade erst aufgemacht. Ein üppiges Angebot für einen Ort, der wegen sinkender Einwohnerzahlen um seinen Großstadtstatus fürchtet. Und tatsächlich wird es immer schwieriger, die frisch gewonnenen Ladenflächen zu vermieten, zumal die Einzelhändler im Nordosten schon seit Jahren die geringe Kaufkraft im Land beklagen. Die Entwicklungsgesellschaften für die Geschäftsbauten ließen sich davon bislang wenig beeindrucken. Ihr Engagement wurde schließlich durch den Bund und das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Die Behörden wandten etliche Steuermark auf, um Innenstädte wie die von Schwerin wieder mit Leben zu erfüllen. Überhaupt galten gerade die zu DDR-Zeiten vernachlässigten Bauten in den Stadtzentren als Beleg für den Nachholbedarf im Osten. Das postsozialistische Grau in Grau wurde zum Hauptargument für viele Existenzgründungen in der Bauwirtschaft. Doch nicht wenigen dieser Unternehmungen droht jetzt das bittere Erwachen. Die Baubranche in Mecklenburg-Vorpommern selbst räumt Überkapazitäten ein. Einer jüngst veröffentlichten Statistik zufolge müssen pro Werktag 2 Bauunternehmen den Gang zum Konkursrichter antreten. Zu viele Betriebe arbeiten an zu vielen Objekten. Immer länger sieht man die Tafeln und Schilder der Maklerfirmen an unvermieteten Geschäftsräumen oder Wohnungen hängen. Die Folge ist ein massiver Kostendruck. Ohnehin hatte manch Bauträger aufgrund der Mangelerscheinung gleich nach der Wende seine Projekte nur allzu optimistisch kalkuliert. Vor allem im Hochpreissegment wurde investiert, wurden Bauvorhaben entwickelt, bei denen private Geldgeber überdies noch erhebliche Steuervorteile wie Sonderabschreibung nutzen konnten. Allein der Bedarf an Luxuswohnungen beispielsweise hält sich im strukturschwachen Nordosten in Grenzen. Nur darüber gibt die Statistik kaum Auskunft. Der Bedarf, den sie aufzeigt, er liegt vor allem in den unteren Preisregionen. Es ist der durchschnittliche Arbeitnehmer mit etwa 3000 Mark Bruttoeinkommen im Monat, der sich nach Jahren in der Plattenbauwohnung nach einem behaglicheren Umfeld sehnt, so die Erfahrung, die man im Landesbauministerium in Schwerin gemacht hat. Dort sah man das auch als Chance, die konjunkturelle Talfahrt der Bauwirtschaft im Land zu stoppen, zumindest aber abzubremsen. Genehmigungsverfahren wurden vereinfacht, Bauwillige konnten vergünstigt an Bauland kommen, um sich den Traum vom eigenen Heim zu verwirklichen. Doch die Rechnung ging nur bedingt auf. Denn der massive Anstieg der Arbeitslosigkeit führte allein im vergangenen Jahr dazu, dass 1500 frisch gebaute Häuser zwangsversteigert wurden. Die Besitzer konnten die finanzielle Last nicht mehr tragen. Und so rechnen die Unternehmen mit einem weiteren Rückgang der privaten Bautätigkeit in diesem Jahr. Eine verheerende Entwicklung meinen die Branchenvertreter. Denn 8 Jahre nach der deutschen Einheit geht auch der Baubedarf der öffentlichen Hand zurück. Und die übrige Wirtschaft wird angesichts unsicherer Perspektiven im Osten seit längerem immer zurückhaltender mit Aufträgen. Für dieses Jahr erwarten die Baubetriebe ein weiteres Umsatzminus von gut 4% in den neuen Ländern. So wird dann über den Preis um jeden Auftrag gekämpft. Dumpingkonditionen und Schwarzarbeit seien an der Tagesordnung, heißt es. Wer sich halten will, muss die Kosten reduzieren. Und zuerst setzen die meisten Betriebe bei den Arbeitnehmern an. Schließlich, so die Argumentation, müssen sie einem deutschen Bauarbeiter knapp 18 Mark pro Stunde zahlen, während ausländische Arbeitskräfte nicht einmal die Hälfte dessen kosten. Auf den Baustellen in Schwerins Innenstadt hört der Passant dann auch eher polnische oder portugiesische Töne. Und das werde noch zunehmen, meint ein Unternehmer. Die Roskur der ostdeutschen Bauwirtschaft steht eher am Anfang als am Ende, so seine Überzeugung.
Die Sanierung von Altbauten in Ostdeutschland wird in den kommenden Jahren noch gigantische Summen verschlingen. Auf 80 bis 100 Milliarden Mark schätzt der Bundesverband Deutscher Wohnungsunternehmen den Finanzbedarf. 2/3 aller genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbestände seien in den vergangenen Jahren bereits modernisiert worden, so der Verband. Doch vor allem bei Altbauten bestehe noch großer Nachholbedarf. 2 Beispiele, einmal für die Renovierung von Plattenbauten und zum anderen vom alten Wohnungsbestand, schildert im folgenden Beitrag Heidrun Wimmersberg aus Berlin.
2 Hochhäuser ragen unter den unzähligen Plattenbauten im Ostberliner Bezirk Marzahn heraus. Das eine ist bereits modernisiert, hat eine neue gelb-orange Fassade, eine Passage mit kleinen Geschäften im Erdgeschoss und einen modernen Eingangsbereich mit einem Concierge-Dienst rund um die Uhr. Das andere Hochhaus ist auf dem Weg dorthin. Vor dem 70 Meter hohen Gebäude stehen Baucontainer und ein riesiger gelber Kran. Das Haus selbst ist komplett eingerüstet und verhüllt mit rostfarbenen Schutznetzen. Auf der Rückseite des Doppelhochhauses mit 22 bzw. 25 Stockwerken sind Bauarbeiter mit Mundschutz und weißen Arbeitsanzügen an der Fassade zugange. Es zischt ununterbrochen.
Im Moment laufen die Betonsanierungsarbeiten, das heißt, dass mit einem feinen Sandstrahl und Lufthochdruck die Oberfläche der Fassade abgestrahlt wird. Und man hört ja die Geräusche, also die sind doch ziemlich intensiv. Darüber hinaus werden die Brüstungsplatten demontiert, die vor den Balkonen sozusagen sind. Und auch es werden ausgewechselt die Loggia-Rückwände, das heißt die Wände zu den Zimmern hin.
Erika Kröber von der Wohnungsbaugesellschaft Marzahn weiß, dass sie ihren Mietern viel zumuten. Gerade erst hat sich eine ältere Frau über den Lärm, den Dreck und die unmöglichen Bauarbeiter vor ihrem Fenster beschwert. Erika Kröber zuckt mit den Schultern und weist darauf hin, dass sich 1000 Menschen in insgesamt 344 Wohnungen nicht leicht umsetzen lassen. So bekommen die Mieter nun hautnah mit, was sich am Haus, im Haus und in ihrer Wohnung verändert.
Die Fenster werden weiter runtergesetzt, sodass die Einstrahlflächen des Lichtes wesentlich größer werden. Die Wohnungen werden also heller. Das wird im Moment gemacht. Treppenflure werden saniert, Fenster werden ausgetauscht. Also das ist das normale Programm. Dann erfolgt natürlich auch eine farbliche Gestaltung der Fassade, so in einem leichten Orange-Gelbton, so wie er hier typisch ist für dieses Gebiet.